Die Verbindung, die sich da bietet, ist vollkommen das, was man eine gute Partie nennt, meine liebe Toni. Du kämest nach Hamburg in ausgezeichnete Verhältnisse und würdest auf großem Fuße leben. Toni saß bewegungslos. Etwas wie seidene Portieren tauchte plötzlich vor ihr auf, wie es deren im Salon der Großeltern gab. Ob sie als Madame Grünlich morgens Schokolade trinken würde? Es schickte sich nicht danach zu fragen. »Wie dein Vater dir sagte, du hast Zeit zur Überlegung«, fuhr die Konsulin fort. »Aber wir müssen dir zu bedenken geben, dass sich eine solche Gelegenheit, dein Glück zu machen, nicht alle Tage bietet, und dass diese Heirat genau das ist, was Pflicht und Bestimmung dir vorschreiben. Ja, mein Kind, auch das muss ich dir vorhalten. Der Weg, der sich dir heute eröffnet hat, ist der dir vorgeschriebene. Das weißt du selbst recht wohl.« »Ja«, sagte Toni gedankenvoll. »Gewiss.« Sie war sich ihrer Verpflichtungen gegen die Familie und die Firma wohl bewusst, und sie war stolz auf diese Verpflichtungen. Sie, Antonie Buddenbrook, vor der der Träger Matthiesen tief seinen rauen Zylinder abnahm, und die als Tochter des Konsuls Buddenbrook in der Stadt wie eine kleine Herrscherin umherging, war von der Geschichte ihrer Familie durchdrungen. Schon der Gewandschneider zu Rostock hatte sich sehr gut gestanden, und seit seiner Zeit war es immer glänzender bergauf gegangen. Sie hatte den Beruf, auf ihre Art den Glanz der Familie und der Firma Johann Buddenbrook zu fördern, indem sie eine reiche und vornehme Heirat einging. Tom arbeitete dafür im Comptoir. Ja, die Art dieser Partie war sicherlich die richtige. Aber ausgemacht, Herr Grünlich? Sie sah ihn vor sich, seine goldgelben Favoris, sein rosiges, lächelndes Gesicht mit der Warze am Nasenflügel, seine kurzen Schritte. Sie glaubte, seinen wolligen Anzug zu fühlen und seine weiche Stimme zu hören. »Ich wusste wohl«, sagte die Konsulin, »dass wir ruhigen Vorstellungen zugänglich sind. Haben wir vielleicht schon einen Entschluss gefasst?« »Oh, bewahre«, rief Toni, und sie betonte das »O« mit plötzlicher Entrüstung. »Was für ein Unsinn, Grünlich zu heiraten. Ich habe ihn beständig mit spitzen Redensarten verhöhnt. Ich begreife überhaupt nicht, dass er mich noch leiden mag. Er müsste doch ein bisschen Stolz im Leibe haben.« Und damit fing sie an, sich Honig auf eine Scheibe Landbrot zu träufeln. 3. In diesem Jahre unternahmen Buddenbrooks auch während der Schulferien Christians und Claras keine Erholungsreise. Der Konsul erklärte, geschäftlich zu sehr in Anspruch genommen zu sein, und die schwebende Frage in Betreff Antoniens trug dazu bei, dass man abwartend in der Mengstraße verblieb. An Herrn Grünlich war, von der Hand des Konsuls geschrieben, ein überaus diplomatischer Brief abgegangen. Aber der Fortgang der Dinge ward durch Tonis in den kindischsten Formen geäußerte Hartnäckigkeit behindert. »Bewahre, Mama«, sagte sie, »ich kann ihn nicht ausstehen«, wobei sie die zweite Silbe des letzten Wortes mit höchstem Nachdruck betonte und das ST ausnahmsweise nicht getrennt sprach. Oder sie erklärte mit Feierlichkeit, »Vater«, sonst pflegte Toni Papa zu sagen, »ich werde ihm mein Ja-Wort niemals erteilen.« Auf diesem Punkte wäre die Angelegenheit sicherlich noch lange Zeit stehen geblieben, wenn sich nicht 10 Tage vielleicht nach jener Unterredung im Frühstückszimmer, man stand in der Mitte des Juli, das Folgende ereignet hätte. Es war Nachmittag, ein blauer, warmer Nachmittag. Die Konsulin war ausgegangen und Toni saß mit einem Romane allein im Landschaftszimmer am Fenster, als Anton ihr eine Visitkarte überbrachte. Bevor sie noch Zeit gehabt, den Namen zu lesen, betrat ein Herr in glockenförmigem Gehrock und erbsenfarbenem Beinkleid das Zimmer. Es war, wie sich versteht, Herr Grünlich, und auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck flehender Zärtlichkeit. Toni fuhr entsetzt auf ihrem Stuhle empor und machte eine Bewegung, als wollte sie in den Esssaal entfliehen. Wie war es möglich, noch mit einem Herrn zu sprechen, der um ihre Hand angehalten hatte? Das Herz pochte ihr bis in den Hals hinauf, und sie war sehr bleich geworden. Solange sie Herrn Grünlich weit entfernt wusste, hatten die ernsthaften Verhandlungen mit den Eltern und die plötzliche Wichtigkeit ihrer Person und Entscheidung ihr geradezu Spaß gemacht. Nun aber war er wieder da. Er stand vor ihr. Was würde geschehen? Sie fühlte schon wieder, dass sie weinen werde. Mit raschen Schritten, die Arme ausgebreitet und den Kopf zur Seite geneigt, in der Haltung eines Mannes, welcher sagen will, hier bin ich, töte mich, wenn du willst, kam Herr Grünlich auf sie zu. »Welch eine Fügung«, rief er, »ich finde Sie, Antonie.« Er sagte, »Antonie.« Toni, die ihren Roman in der Rechten aufgerichtet an ihrem Stuhle stand, schob die Lippen hervor, und indem sie bei jedem Worte eine Kopfbewegung von unten nach oben machte und jedes dieser Wörter mit einer tiefen Entrüstung betonte, stieß sie hervor, »Was fällt Ihnen ein?« Trotzdem standen ihr die Tränen bereits in der Kehle. Herrn Grünlichs Bewegung war allzu groß, als dass er diesen Einwurf hätte beachten können. »Konnte ich länger warten? Musste ich nicht hierher zurückkehren?« fragte er eindringlich. »Ich habe vor einer Woche den Brief Ihres lieben Herrn Vaters erhalten, diesen Brief, der mich mit Hoffnung erfüllt hat. Konnte ich noch länger in halber Gewissheit verharren, Fräulein Antonie? Ich hielt es nicht länger aus. Ich habe mich in einen Wagen geworfen, ich bin hierher geeilt, ich habe ein paar Zimmer im Gasthofe Stadt Hamburg genommen. Und da bin ich, Antonie, um von Ihren Lippen das letzte, entscheidende Wort in Empfang zu nehmen, das mich glücklicher machen wird, als ich es zu sagen vermag.« Toni war erstarrt. Ihre Tränen traten zurück vor Verblüffung. Das also war die Wirkung des vorsichtigen, väterlichen Briefes, der jede Entscheidung auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben hatte. Sie stammelte drei- oder viermal, »Sie irren sich, Sie irren sich.« Herr Grünlich hatte einen Armsessel ganz dicht an ihren Fenstersitz herangezogen. Er setzte sich, er nötigte auch sie selbst, sich wieder niederzulassen, und während er vornübergebeugt ihre Hand, die schlaff war vor Ratlosigkeit, in der seinen hielt, fuhr er mit bewegter Stimme fort, »Fräulein Antonie, seit dem ersten Augenblicke, seit jenem Nachmittage, Sie erinnern sich jenes Nachmittages, als ich Sie zum ersten Male im Kreise der Ihrigen, eine so vornehme, so traumhaft liebliche Erscheinung, erblickte, ist Ihr Name mit unauslöschlichen Buchstaben in mein Herz geschrieben.« Er verbesserte sich und sagte, »gegraben. Seit jenem Tage, Fräulein Antonie, ist es mein einziger, mein heißer Wunsch, Ihre schöne Hand fürs Leben zu gewinnen, und was der Brief Ihres lieben Herrn Vaters mich nur hoffen ließ, das werden Sie mir nun zur glücklichen Gewissheit machen. Nicht wahr? Ich darf mit Ihrer Gegenneigung rechnen, Ihrer Gegenneigung sicher sein.« Hierbei ergriff er auch mit der anderen Hand die ihre und blickte ihr tief in die ängstlich geöffneten Augen. Er trug heute keine Zwirnhandschuhe. Seine Hände waren lang, weiß und von hohen blauen Adern durchzogen. Toni starrte in sein rosiges Gesicht, auf die Warze an seiner Nase und in seine Augen, die so blau waren wie diejenigen einer Gans. »Nein, nein«, brachte sie rasch und angstvoll hervor. Hierauf sagte sie noch, »Ich gebe Ihnen nicht mein Ja-Wort.« Sie bemühte sich, festzusprechen, aber sie weinte schon. »Womit habe ich dieses Zweifeln und Zögern Ihrerseits verdient?« fragte er mit tief gesenkter und fast vorwurfsvoller Stimme. »Sie sind ein von liebender Sorgfalt behütetes und verwöhntes Mädchen, aber ich schwöre Ihnen, ja, ich verpfände Ihnen mein Manneswort, dass ich Sie auf Händen tragen werde, dass Sie als meine Gattin nichts entbehren werden, dass Sie in Hamburg ein Ihrer würdiges Leben führen werden.« Toni sprang auf, sie befreite ihre Hand, und während ihre Tränen hervorstürzten, rief sie völlig verzweifelt, »Nein, nein, ich habe ja Nein gesagt. Ich gebe Ihnen einen Korb. Verstehen Sie das denn nicht, Gott im Himmel?« Allein auch Herr Grünlich erhob sich. Er trat einen Schritt zurück. Er breitete die Arme aus, indem er ihr beide Handflächen entgegenhielt, und sprach mit dem Ernst eines Mannes von Ehre und Entschluss: »Wissen Sie, Mademoiselle Buddenbrook, dass ich mich nicht in dieser Weise beleidigen lassen darf?« »Aber ich beleidige Sie nicht, Herr Grünlich«, sagte Toni, denn sie bereute, so heftig gewesen zu sein. »Mein Gott, musste gerade ihr dies begegnen!« Sie hatte sich so eine Werbung nicht vorgestellt. Sie hatte geglaubt, man brauche nur zu sagen, ihr Antrag ehrt mich, aber ich kann ihn nicht annehmen, damit alles erledigt sei. »Ihr Antrag ehrt mich«, sagte sie, so ruhig sie konnte, »aber ich kann ihn nicht annehmen. So, und ich muss Sie nun verlassen, entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit mehr.« Aber Herr Grünlich stand ihr im Wege. »Sie weisen mich zurück?« fragte er tonlos. »Ja«, sagte Toni. Und aus Vorsicht fügte sie hinzu: »Leider.« Da atmete Herr Grünlich heftig auf. Er machte zwei große Schritte rückwärts, beugte den Oberkörper zur Seite, wies mit dem Zeigefinger auf den Teppich und rief mit fürchterlicher Stimme: »Antonie!« So standen sie sich während eines Augenblickes gegenüber. Er in aufrichtig erzürnter und gebietender Haltung, Toni blass, verweint und zitternd, das feuchte Taschentuch am Munde. Endlich wandte er sich ab und durchmaß, die Hände auf dem Rücken, zweimal das Zimmer, als sei er hier zu Hause. Dann blieb er am Fenster stehen und blickte durch die Scheiben in die beginnende Dämmerung. Toni schritt langsam und mit einer gewissen Behutsamkeit auf die Glastür zu. Aber sie befand sich erst in der Mitte des Zimmers, als Herr Grünlich aufs Neue bei ihr stand. »Toni«, sagte er ganz leise, während er sanft ihre Hand erfasste. Und er sank langsam zu Boden auf die Knie. Seine beiden goldgelben Favoris lagen auf ihrer Hand. »Toni«, wiederholte er, »sehen Sie mich hier?« »Dahin haben Sie es gebracht. Haben Sie ein Herz, ein fühlendes Herz? Hören Sie mich an. Sie sehen einen Mann vor sich, der vernichtet, zugrunde gerichtet ist, wenn, ja, der vor Kummer sterben wird«, unterbrach er sich mit einer gewissen Hast, »wenn Sie seine Liebe verschmähen. Hier liege ich. Bringen Sie es über das Herz, mir zu sagen, ich verabscheue Sie?« »Nein, nein«, sagte Toni plötzlich in tröstendem Ton. Ihre Tränen waren versiegt, Rührung und Mitleid stiegen in ihr auf. Mein Gott, wie sehr musste er sie lieben, dass er diese Sache, die ihr selbst innerlich ganz fremd und gleichgültig war, so weit trieb. War es möglich, dass sie dies erlebte? In Romanen las man dergleichen. Und nun lag im gewöhnlichen Leben ein Herr im Gehrock vor ihr auf den Knien und flehte. Ihr war der Gedanke, ihn zu heiraten, einfach unsinnig erschienen, weil sie Herrn Grünlich albern gefunden hatte. Aber bei Gott, in diesem Augenblicke war er durchaus nicht albern. Aus seiner Stimme und seinem Gesicht sprach eine so ehrliche Angst, eine so aufrichtige und verzweifelte Bitte. »Nein, nein«, wiederholte sie, indem sie sich ganz ergriffen über ihn beugte. »Ich verabscheue Sie nicht, Herr Grünlich. Wie können Sie dergleichen sagen? Aber nun stehen Sie auf. Bitte.« »Sie wollen mich nicht töten?« fragte er wieder. Und sie sagte noch einmal in einem beinahe mütterlich tröstenden Ton: »Nein, nein.« »Das ist ein Wort«, rief Herr Grünlich und sprang auf die Füße. Sofort aber, als er Tonis erschrockene Bewegung sah, ließ er sich noch einmal nieder und sagte ängstlich beschwichtigend: »Gut, gut. Sprechen Sie nun nichts mehr, Antonie. Genug für diesmal. Ich bitte Sie von dieser Sache. Wir reden weiter davon ein anderes Mal. Ein anderes Mal. Leben Sie wohl für heute. Leben Sie wohl. Ich kehre zurück. Leben Sie wohl.« Er hatte sich rasch erhoben. Er hatte seinen großen grauen Hut vom Tische gerissen, hatte ihre Hand geküsst und war durch die Glastür hinausgeeilt. Toni sah, wie er in der Säulenhalle seinen Stock ergriff und im Korridor verschwand. Sie stand, völlig verwirrt und erschöpft, inmitten des Zimmers, das feuchte Taschentuch in einer ihrer herabhängenden Hände. 4. Konsul Buddenbrook sagte zu seiner Gattin: »Wenn ich mir denken könnte, dass Toni irgendeinen delikaten Beweggrund hat, sich für diese Verbindung nicht entschließen zu können. Aber sie ist ein Kind, Betsy. Sie ist vergnügungslustig, tanzt auf Bällen, lässt sich von den jungen Leuten bekuren, und zwar mit Pläsier, denn sie weiß, dass sie hübsch und von Familie ist. Sie ist vielleicht im Geheimen und unbewusst auf der Suche, aber ich kenne sie. Sie hat ihr Herz, wie man zu sagen pflegt, noch gar nicht entdeckt. Fragt man sie, so würde sie den Kopf hin und her drehen und nachdenken. Aber sie würde niemanden finden. Sie ist ein Kind, ein Spatz, ein Springensfeld. Sagt sie ja, so wird sie ihren Platz gefunden haben. Sie wird sich nett installieren können, wonach ihr der Sinn steht, und ihren Mann schon nach ein paar Tagen lieben. Er ist kein Bo. Nein, mein Gott, nein, er ist kein Bo. Aber er ist immerhin im höchsten Grade präsentabel. Und man kann am Ende nicht 5 Beine auf ein Schaf verlangen, wenn du mir die kaufmännische Phrase zugutehalten willst. Wenn sie warten will, bis jemand kommt, der eine Schönheit und außerdem eine gute Partie ist, nun, Gott befohlen. Toni Buddenbrook findet immer noch etwas. Indessen andererseits, es bleibt ein Risiko. Und, um wieder kaufmännisch zu reden, Fischzug ist alle Tage, aber nicht alle Tage Fangetag. Ich habe gestern Vormittag in einer längeren Unterredung mit Grünlich, der sich ja mit dem andauerndsten Ernste bewirbt, seine Bücher gesehen. Er hat sie mir vorgelegt. Bücher, Betsy, zum Einrahmen. Ich habe ihm mein höchstes Vergnügen ausgesprochen. Seine Sachen stehen für ein so junges Geschäft recht gut, recht gut. Sein Vermögen beläuft sich auf etwa 120.000 Taler, was ersichtlich nur die vorläufige Grundlage ist, denn er macht jährlich einen hübschen Schnitt. Was die Chance sagen, die ich befragte, klingt auch nicht übel. Seine Verhältnisse seien ihnen zwar nicht bekannt, aber er lebe gentlemanlike, verkehre in der besten Gesellschaft. Und sein Geschäft sei ein notorisch lebhaftes und weit verzweigtes. Was ich bei einigen anderen Hamburger Leuten, wie zum Beispiel bei einem Bankier Kesselmeier, erfahren, hat mich gleichfalls vollauf befriedigt. Kurz, wie du weißt, Betsy, ich kann nicht anders als diese Heirat, die der Familie und der Firma nur zum Vorteil gereichen würde, dringend erwünschen. Es tut mir ja leid, mein Gott, dass das Kind sich in einer bedrängten Lage befindet, dass sie von allen Seiten umlagert ist, bedrückt umhergeht und kaum noch spricht. Aber ich kann mich schlechterdings nicht entschließen, Grünlich kurzerhand abzuweisen. Denn noch eines, Betsy, und das kann ich nicht oft genug wiederholen. Wir haben uns in den letzten Jahren bei Gott nicht in allzu hoch erfreulicher Weise aufgenommen. Nicht als ob der Segen fehlte, behüte, nein, treue Arbeit wird redlich belohnt. Die Geschäfte gehen ruhig. Ach, allzu ruhig. Und auch das nur, weil ich mit äußerster Vorsicht zu Werke gehe. Wir sind nicht vorwärts gekommen, nicht wesentlich, seit Vater abgerufen wurde. Die Zeiten jetzt sind wahrhaftig nicht gut für den Kaufmann. Kurz, es ist nicht viele Freude dabei. Unsere Tochter ist heiratsfähig und in der Lage, eine Partie zu machen, die allen Leuten als vorteilhaft und rühmlich in die Augen springt. Sie soll sie machen. Warten ist nicht ratsam. Nicht ratsam, Betsy. Sprich noch einmal mit ihr. Ich habe ihr heute Nachmittag nach Kräften zugeredet. Toni war in bedrängter Lage. Darin hatte der Konsul recht. Sie sagte nicht mehr Nein, aber sie vermochte auch das Ja nicht über die Lippen zu bringen. Gott mochte ihr helfen. Sie begriff selbst nicht recht, warum sie sich die Zusage nicht abgewinnen konnte. Unterdessen nahm sich hier der Vater beiseite und sprach ein ernstes Wort, ließ dort die Mutter sie bei sich Platz nehmen, um eine endliche Entschließung zu fordern. Onkel Gotthold und seine Familie hatte man in die Angelegenheit nicht eingeweiht, weil sie immer ein bisschen mokant gegen die in der Mengstraße gestimmt waren. Aber sogar Sesemi Weichbrot hatte von der Sache erfahren und riet mit korrekter Aussprache zum Guten. Selbst Mamsell Jungmann sagte: »Tonichen, mein Kindchen, brauchst keine Sorge haben, bleibst in den ersten Kreisen.« Und Toni konnte nicht den verehrten seidenen Salon draußen vorm Burgtore besuchen, ohne dass die alte Madame Kröger anfing: »Apropos, ich höre da von einer Affäre. Ich hoffe, du wirst Raison annehmen, Kleine.« Eines Sonntags, als sie mit den Eltern und Geschwistern in der Marienkirche saß, redete Pastor Kölling in starken Worten über den Text, der da besagt, dass das Weib Vater und Mutter verlassen und dem Manne nachfolgen soll, wobei er plötzlich ausfallend wurde. Toni starrte entsetzt zu ihm empor, ob er sie vielleicht sogar ansähe. Nein, Gott sei Dank, er hielt seinen dicken Kopf nach einer anderen Seite gewandt und predigte nur im Allgemeinen über die andächtige Menge hin. Und dennoch war es nur allzu klar, dass dies ein neuer Angriff auf sie war und jedes Wort ihr galt. »Ein jugendliches, ein noch kindliches Weib«, verkündete er, »das noch keinen eigenen Willen und keine eigene Einsicht besitze und dennoch den liebevollen Ratschlüssen der Eltern sich widersetze, das sei strafbar, das wolle der Herr ausspeien aus seinem Munde.« Und bei dieser Wendung, welche zu denen gehörte, für die Pastor Kölling schwärmte und die er mit Begeisterung hervorbrachte, traf Toni dennoch ein durchdringender Blick aus seinen Augen, der von einer furchtbaren Armbewegung begleitet war. Toni sah, wie ihr Vater neben ihr eine Hand erhob, als wollte er sagen, so, nicht zu heftig. Aber es war kein Zweifel, dass Pastor Kölling von ihm oder der Mutter ins Einverständnis gezogen war. Rot und gebückt saß sie an ihrem Platze, mit dem Gefühle, dass die Augen aller Welt auf ihr ruhten, und am nächsten Sonntage weigerte sie sich aufs Bestimmteste, die Kirche zu besuchen. Sie ging schweigsam umher, sie lachte nicht mehr genug, sie verlor geradezu den Appetit und seufzte manchmal so herzbrechend, als ringe sie mit einem Entschlusse, um dann die ihren kläglich anzusehen. Man musste Mitleid mit ihr haben. Sie magerte wahrhaftig ab und büßte an Frische ein. Schließlich sagte der Konsul, »Das geht nicht länger, Betsy. Wir dürfen das Kind nicht malträtieren. Sie muss mal ein bisschen heraus, zur Ruhe kommen und sich besinnen. Du sollst sehen, dann nimmt sie Vernunft an. Ich kann mich nicht losmachen, und die Ferien sind beinahe vorüber. Aber wir können auch alle ganz gut zu Hause bleiben. Gestern war zufällig der alte Schwarzkopf von Travemünde hier. Diederich Schwarzkopf, der Lotsenkommandeur. Ich ließ ein paar Worte fallen, und er zeigte sich mit Vergnügen bereit, die Dirn für einige Zeit bei sich aufzunehmen. Ich gebe ihm eine kleine Entschädigung. Da hat sie eine behagliche Häuslichkeit, kann baden und Luft schnappen und mit sich ins Reine kommen. Tom fährt mit ihr, und alles ist in Ordnung. Das geschieht besser morgen als später.« Mit diesem Einfalle erklärte Toni sich freudig einverstanden. Sie bekam Herrn Grünlich zwar kaum zu Gesicht, aber sie wusste, dass er in der Stadt war, mit den Eltern verhandelte und wartete. Mein Gott, er konnte jeden Tag wieder vor ihr stehen, um zu schreien und zu flehen. In Travemünde und in einem fremden Hause würde sie sicherer vor ihm sein. So packte sie eilig und vergnügt ihren Koffer und dann, an einem der letzten Julitage, stieg sie mit Tom, der sie begleiten sollte, in die majestätische Krögersche Equipage, sagte in bester Laune Adieu und fuhr aufatmend zum Burgtor hinaus.